Für Stecke ist einfach das Spiel, wo sie richtig, richtig cool finden, wenn wir Erwachsene so denken, Mensch, da müssten wir aufräumen und da wäre es doch auch mal nötig, was zu machen. Kinder denken da völlig anders. Die denken, hey cool, da ist eine Möglichkeit, sich zu verstecken. Da kann man ja was ganz Tolles damit machen. Da kann man wippen oder sonst irgendwie. Und diese Kreativität, die hat es in sich. Also es gibt Verstecke, also es gibt praktisch Plätze, wo man sich unten verstecken kann. Das hätte ich selber nicht gedacht, dass es das da gibt. Manches Mal gibt es so, wie soll man das sagen, nicht unerklärlich, aber einfach, mir Erwachsene denken ein bisschen anders. Und genauso ähnlich ist es auch mit unserem Text heute in Matthäus Kapitel 8, die Verse 18 bis 22. Und dort, ich lese es uns einfach mal vor, dort steht: Als aber Jesus die große Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer zu fahren. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm: Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel im Himmel haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ein anderer Jünger sprach zu ihm: Herr, erlaube mir zuvor, hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Heute sehen wir eine andere Sicht, wie Jesus unser Leben mit ihm beurteilt. Jesus war unterwegs, wenn man sich das einfach mal im Kontext ansieht, nachdem er die Bergpredigt gehalten hatte, ist er zunächst wieder zurück an den Ort, wo er gelebt hat, nämlich in Kapernaum. Und dort hat sich Jesus von dem, was er erlebt hat, was da eben auch von den vielen Menschen zu ihm hergetragen ist, erholt. Auch Jesus hat Erholung gebraucht. Und anschließend hat er einen Besuch gemacht, nämlich bei der Familie vom Simon Petrus. Und dort war die Schwiegermutter, also die Mutter der Frau vom Petrus, die war schwer krank und die hat er geheilt. Und anschließend sind sie in ein Boot gestiegen, weil das natürlich, wie soll man das ausdrücken, immer sehr ansprechend war, weil da immer viele Leute gekommen sind, wenn Jesus wo geheilt hat, und sind weggefahren. Und Jesus zeigt uns nun, wie er wirklich denkt und was ihm wirklich wichtig ist. Diese große Volksmenge, der möchte er entfliehen. Und jetzt auf einmal sagen die Leute zu ihm: Mensch, es ist super, was du machst. Du kannst heilen, du kannst Wunder tun. Wir erleben dich völlig anders wie die Schriftgelehrten, wie die Pharisäer, wie die beiden hohen Priester, die immer nur nach Gesetze gehen. Und das war natürlich cool, jemand in so einer anderen Situation zu erleben. Und es ist schön, so jemand zu folgen und zu sehen, Mensch, der macht alles ganz anders. Das war der subjektive Eindruck. Und deswegen kommt als erstes ein Schriftgelehrter auf ihn zu und sagt zu ihm: du, ich möchte dich bitten, dass du mich mitnimmst. Und Jesus blickt in sein Leben hinein. Und er sieht die Prioritäten dieses Mannes. Und ich habe mich so gefragt, wenn Jesus in unser Leben hineinsehen würde, was für Prioritäten würde er in deinem und in meinem Leben wohl entdecken? Ich rede nicht von dem, was wir hier in der Gemeinde sagen, was uns nach außen hin wichtig ist, sondern ich rede von dem, was uns so im Inneren wichtig ist. Ich rede von dem, was uns, wenn wir ganz allein in unserem Lieblingszimmer sind, wo uns niemand sieht, was wir dann gerne machen, was da an Priorität da ist. Und die Priorität, die er bei diesem Mann entdeckt, die kleidet er in ein Beispiel hinein. Die Priorität dieses Mannes war es, dass er eine irdische Heimat hat. Nun ist natürlich die Frage, was ist eine irdische Heimat? Und er führt es aus und sagt, jedes Tier hat die Möglichkeit, sich irgendwo zurückzuziehen und in Sicherheit zu leben. Vielleicht erinnert ihr euch an das, was ich zu Anfang vorgelesen habe mit diesen Lebensstürmen. Also immer dann, wenn zum Beispiel ein schlimmer Sturm kommt oder so, versucht sich der Mensch irgendwo zurückzuziehen. Und leider ist es so, dass wenn wir dann, wie es hier beschrieben wird, mit den Füchsen, die in den Bau gehen oder so, es ist nicht immer gut, einen Ort zu haben, wo man sich zurückziehen kann. Von unserer Veranlagung her brauchen wir das. Gott hat in uns hineingelegt, dass wir einen Ort haben, wo wir uns sicher fühlen. Das ist von Gott in uns so hineingelegt, dass wir uns ein System haben, wo wir uns zurückziehen können, wo wir uns wohlfühlen können. Und nun kommt es darauf an, was macht es mit uns? Also er beschreibt ja aus der Tierwelt einmal ein Nest eines Vogels und einmal einen Fuchsbau. So. Also Füchse müssen nicht unbedingt unter der Erde leben, können aber unter der Erde leben und buddeln sich in aller Regel so eben so einen unterirdischen Gang. Manches Mal übernehmen sie das auch von Dachse, die das so hinterlassen. Und der Nestbau der Vögel ist der Naturtrieb, wenn sie im Frühling sich paaren und dann praktisch sich vermehren. Und Jesus sagt auch nicht, dass das nicht gut ist. Er nimmt nur dieses als Beispiel und ich möchte das ein Stück weiterführen. Ich habe ja schon immer wieder so ein Stück drumherum geredet, wie ist das in unserem Leben? Egal, ob wir jetzt Schweizer, Schwabe oder sonst irgendwas sind für eine Nationalität, irgendwo brauchen wir ein Zuhause. Und die Frage ist für Gott nicht, ob das in Ordnung ist oder nicht, sondern Jesus stellt, etwas auf und sagt, das ist nicht dauerhaft. Und er geht sogar noch weiter und sagt, wer mir folgt, der hat kein irdisches Zuhause. Er nimmt es bewusst und sagt es. Währenddessen, dass die Tierwelt sogar noch ein Zuhause hat, gibt es bei uns kein irdisches Zuhause. Sondern wer mir nachfolgt aktuell, also da, wo Jesus die 3 Jahre unterwegs war, der erlebt jeden Tag etwas Neues. Der kommt jeden Tag an einen anderen Ort und der ist jeden Tag dran, nicht nur zu gucken, sondern sich einfach von Gott beschenken zu lassen, von Jesus beschenken zu lassen, wo wird mich Jesus unterbringen. Und das hat was mit dem Thema Vertrauen zu tun. Jesus geht her und entzieht in diesem Gespräch mit diesem Pharisäer dieses menschliche Vertrauen, dieses, ich kann mich irgendwo zurückziehen, ich habe einen Rückzugsort. Er entzieht ihm das bewusst und sagt, wenn du mit mir unterwegs bist, können Dinge passieren, die du nimmer mit deinem Sicherheitsgedanken im Griff haben wirst, sondern es kann passieren, dass du in Grenzbereiche kommst. Und Jesus macht für die Menschen, die da auf ihn zukommen und letzten Endes auch für uns in unserer heutigen Zeit eines deutlich. Wirkliche Sicherheit, menschliche Sicherheit, diese irdische Sicherheit, die wir uns aufbauen können, die besteht ja unter anderem darin, dass wir Geld verdienen, dass wir ein Zuhause haben, dass wir Familie haben. Dass diese Sicherheit nicht wirklich eine Sicherheit für uns sein kann. Und das ist eine schmerzhafte Erfahrung, die Gott hier macht. Und nun stellt sich natürlich die Frage, wo ist diese Sicherheit? Und für all die, die jetzt wahrscheinlich weiterdenken, die sagen, ja klar, meine Sicherheit ist allein bei Jesus. Ist doch klar, weshalb brauchen wir da noch weitermachen an diesem Text. Es ist diese Entscheidung, die Jesus diesen Menschen, die auf ihn zukommen, in dieser Phase seines Wirkens verdeutlicht, wo es unangenehm wird. Unangenehm wird für die Leute, wo es eben nicht nur cool ist, Jesus nachzufolgen. Es gibt andere Gemeinden, wo so coole Mitarbeiter da sind und die machen alles voll gut und da geht alles voll easy und da kommen Menschen dazu, die wahrscheinlich sonst nie irgendwo reingefunden hätten. Aber genau dann, Wenn so ein Mitarbeiter in eine gewisse Konsequenz ruft, dann wird es spannend. Ich habe dieses Beispiel schon mal erzählt und möchte es gerne nochmal erzählen. Als ich im FEG-Verband war, haben die nach jemand gesucht, der so überregional sich um die Teenie-Arbeit kümmert. Dann hat Gott jemand angesprochen und er hat sich dann beworben und er ist abgelehnt worden. Und hat sich dann hin und hat gesagt, ich habe von Gott diesen Auftrag gekriegt. Und haben sie nochmal drüber beraten, er war tätowiert, er hat seine Haare völlig anders gehabt wie mir hier. Und haben sie ihn wieder abgelehnt. Dann ist er nochmal hingegangen und hat gesagt, wie könnt ihr es wagen, Gottes Auftrag, den ich von ihm gekriegt habe, menschlich abzulehnen. Nur weil ich tätowiert bin, weil ich äußerlich völlig anders rumlaufe. Und dann beim dritten Mal hat es klack gemacht und sie haben ihn angestellt. Und dann haben sie ihm gesagt, wie das zu laufen hat. Wie er das gefälligst machen soll, damit es zum Verband passt. Und als ich das erzählt bekommen habe, habe ich geschmunzelt und habe gedacht, wie kann man das machen? Ihr kennt dieses Beispiel, ich habe es ja schon in der Predigt gehabt, wie kann man neuen Wein in alte Schläuche packen? Und dieser Mann, der das gemacht hat, der hat die Jugendarbeit in einem guten Sinn zeitgemäß an die Kultur angepasst. Aber das hat schwer, schwer gerumpelt. Also wäre das ein Auto, hätte das wirklich in jeder Kurve massiv gewackelt und gequietscht. Also das war für den Verband und das war für ihn nicht einfach. Also ich glaube, in dieser Phase, wo er da angestellt war, da haben sich die grauen, die weißen Haare bei den Verbandsmenschen vermehrt und bei ihm auch. Also das war für beide Seiten keine einfache Phase. Und doch, was ist da rausgekommen? Rausgekommen ist am Ende, dass da jemand ein Herz für die aktuellen Menschen gehabt hat. Ist also nicht gekommen und hat gesagt, hey, hier gibt's eine coole Stelle und da verdient man ordentlich Geld und ich kann endlich meinen beiden Kindern und meiner Frau wieder was bieten. Das war für ihn nicht der Grund. Und er ist auch gerne umgezogen, weil das dran war. Und da kommt ja eben diese spannende Geschichte noch dazu und dann sagte Gott zu ihm, in diesem Haus mietest du zwei Wohnungen. Und er sagt zu Gott, wieso zwei Wohnungen? Ich brauche doch nur eine. Wieso zwei? Und Gott hat zu ihm gesagt, nee, du mietest zwei Wohnungen. Und er hat wieder gesagt, also das wird spannend vom Geld her, weil so viel gibt es dann auch wieder nicht bei der FEG. Und irgendwann hat er es dann doch gemacht. Dieses, wenn Gott mich verpflanzt und wenn Gott mich woanders hinstellt, auf ihn zu hören und das zu tun, was er von mir möchte. Und er hat die Wohnung maximal ein paar Wochen gemietet gehabt und dann haben sie Kontakt gekriegt auf der Straße mit einer Frau, die obdachlos war mit ihrem Kind. Und dann haben sie die aufgenommen. Und dann hat er gewusst, warum das so ist. Und Gott macht hier durch seinen Sohn auch für uns etwas wichtig. Wer Christ sein mit angenehmem Leben, mit mir geht's dann besser gleichsetzt, der hat nur die eine Seite der Medaille gesehen. Der hat Christsein vielleicht mit diesem, und den finde ich sehr weise, diesen Satz in der Schweiz, es gibt Menschen, die wollen der Pfeifer uns weckle. Kannte ich davor nicht und doch, ja, genau so. Also man möchte das eine Gute mit dem anderen mitnehmen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, nee, wenn du mir nachfolgen willst, wenn du wirklich mit mir leben willst, dann gibt es eine Prioritätenveränderung in deinem Leben. Und er macht es deutlich in diesem zweiten Bild. Ein anderer seiner Jünger, also sind ihm ja mehr wie 12 gefolgt, sprach zu ihm: Erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Das war im Jüdischen eine äußerst wichtige Sache. Also eine Beerdigung, vor allem die musste auch schnell gehen. Also es ist nicht so wie bei uns heute, dass man da sagen kann, okay, wir schieben das mal 5, 6, 7 Tage oder so. Wir haben ja Kühlung, alles gut. Nein, wenn jemand morgens gestorben ist, wurde er am Nachmittag beerdigt. Also das ging ratzfatz. Von daher wäre das keine große Sache gewesen. Und zum Zweiten, wir schauen ins Alte Testament, ja, es wäre für ihn sogar eine Pflicht, eine gute Sache gewesen, da mit dabei zu sein. Er, der Sohn, steht nicht dran, ob er der Erstgeborene oder wer auch immer war, aber er, der Sohn, dabei zu sein. Und Jesus sagt, nee, die Priorität liegt bei mir. Die Priorität in deinem Leben, mein Jünger, ist nicht nur das Angenehme zu sehen, boah, hey, der ist aber voll cool, der kann aber richtig heilen, sondern die Priorität in deinem Leben bedeutet, Jesus ist die Nummer 1. Wenn Jesus Folgen sagt, dann bedeutet es Folgen. Dann bedeutet es Aufbrechen, dann bedeutet es wirklich, ihm nahe zu sein. Ein guter Bekannter von mir, dessen Vater hat eine große Fensterbaufirma gehabt. Und diese Fensterbaufirma, die lief wirklich, der Vater war ein gesegneter Mann. Und mit gesegnet meine ich, die haben regelmäßig an dieses Gebäude angebaut und die Fenster waren gut, die hatten Spezielles. Und es war klar, der Sohn übernimmt irgendwann mal diese Firma, der Erstgeborene. Der wird es machen. Der wird da sein und der wird den Laden dann schmeißen. Und die sind treu in die Gemeinde dort gegangen und der Gemeinde ging es nicht so gut. Und dann kam das Reden Gottes. Und das Reden Gottes ist anders, wie wir uns das vorstellen. Wenn Gott spricht, gibt es 2 Möglichkeiten. Wir können das erstens so machen, 1. Mose Kapitel 12, wo Gott in Wirklichkeit nicht den Abraham beruft und sagt, du geh von deinem sicheren Ort nach Kanaan, sondern wo Gott zu dem Papa vom Abraham spricht und sagt, ich möchte gerne, dass du losgehst. Das heißt, Gott hat bereits zu dem Papa vom Abraham gesprochen. Und der Papa vom Abraham, der war nicht untreu. Der ist schon mal losgezogen und hat die ersten 50% erledigt. Also die halbe Strecke gemacht. Und dann hat es ihm saugut dort gefallen, wo er angekommen ist und hat sich gedacht, eigentlich ist es auch hier schön. Die Bäume sind grüner wie dort, wo ich herkomme. Das Gras ist irgendwie saftiger. Alles ist gut. Meine Frau fühlt sich hier wohl. Wir verstehen die Leute noch einigermaßen. 50% ist besser wie 0%. Halbe Strecke ist schon mal was. Und dann haben sie sich dort niedergelassen. Und in der Bibel steht, könnt ihr nachlesen, die haben dort gelebt, der Papa vom Abraham ist dort gestorben. 50%. Halbe Strecke. Gell? Also für euch Jungs, so sieht ein Bruch aus. Falls ihr das in der Schule schon mal gehabt habt. Gell? Um den Bruch voll zu machen, was fehlt da, Jungs? Nochmal, gell, hier fehlt was. Also hier unten haben wir schon den kompletten Auftrag, den Gott gegeben hat, aber hier unten fehlt noch was. Es fehlt die zweite Hälfte. Gell? Oder um es so deutlich zu sagen, es fehlen die zweiten 50%. Und bei Abraham war das so, dass Gott noch einmal gesprochen hat. Und wenn wir uns jetzt fragen, ja, woher kannte der Abraham die Stimme Gottes? Ganz einfach, weil Gott ja schon zu dem Papa gesprochen hat. Also die hatten ja schon was erlebt. Das war ja nicht so, dass da völlig aus dem Unsichtbaren etwas kommt und er hat noch nie was gehabt. Doch, die hatten schon eine Ahnung, die wussten schon, wer Gott ist. Was sie jedoch gemacht haben, war, sie haben nur die ersten 50% erledigt. Und jetzt kommt Gott und sagt, hey, wir hatten ausgemacht, dass wir 100% machen. Und was macht der Abraham? Was macht die Sarai? Was machen all die Angestellten? Die packen zusammen, als Gott sie anspricht in Vers 1 bis 3 und sagt, hey, zieht los, Kanaan ist das Ziel. Packt's ganz an und nicht nur halb. Und um auf diesen Freund, um auf diesen Bekannten, auf diesen Kollegen mit dem Fensterbau zu kommen, Gott hat ihn angesprochen und hat gesagt, du, ich möchte gerne, dass du Vollzeitler wirst, dass du für mich ganz da bist. Und dann hat er gesagt, du, ich kann saugut Fenster machen. Das habe ich von meinem Papa gelernt. Und ich kann mit den Menschen gut verhandeln. Und ich kann gut Fenster einbauen. Und ich kann gut Fenster einstellen. Und ich kann mit all dem, was ich habe, nebenher noch Gott dich unterstützen. In der Gemeinde. Und Gott hat zu ihm gesagt, nee, ich möchte gerne, dass du aufhörst zu arbeiten und dich ganz rein kniest und ganz für mich da bist. Das war für den Mann hart. Das war für den Papa der Untergang. Weil er sich gefragt hat, ja, was wird jetzt aus meiner Firma? Gott hat die doch gesegnet. Und dann ist er einer, also deswegen auch so ein bisschen die Nähe, dann hat er nach mir eine Stelle gehabt. Und obwohl er jetzt nicht so ein wahnsinnstheoretischer Theologe war, war er in der Praxis ein Segen. Warum? Weil Gott ihn gebrauchen konnte. Und in dieser Schwachheit hat Gott manches vorangetrieben. Und dann ist Gott nochmal gekommen, das waren die ersten 50%. Sein Papa hat aus lauter Frust die Firma dann geschlossen, den Laden dicht gemacht. Aus lauter Frust hat mit seinem Sohn immer und immer wieder, und kommst du nicht, und hey, wenn es bei euch nicht geht und so. Und irgendwann hat er den Laden dicht gemacht. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, und jetzt kündige, also zu diesem Sohn, und jetzt kündige. Und er hat gesagt, du, ich bin verheiratet, wir haben zwei Kinder, wie soll denn das gehen? Und Gott hat zu ihm gesagt, kündige, räum diese Fläche leer, wo dein Papa in der Fabrik hat, und gründe eine Gemeinde. Wie soll das gehen? Ich habe kein Geld. Wenn ich zu meinem Vater sage, wir räumen diesen Laden leer, das wird er nie machen. Es wird nie gehen. Abraham, hey, die Sicherheit zu verlassen in Haran und wohin zu gehen, wo es Stadtstaaten gibt und die Leute wieder eine andere Sprache sprechen und ich nicht weiß, ob ich irgendwo eins aufs Dach kriege. Und da gibt es doch noch Sodom und Gomorra, die leben doch völlig anders. Hey, die sind doch jenseits von Gut und Böse. Und Gott sagt, zieh los, Abraham und Sarai. Und genauso in diesem Beispiel mit diesem jungen Mann, er ist hingegangen zu seinem Papa und hat gesagt, du Papa, wir sollten die Maschinen verkaufen, solange wir noch Geld dafür kriegen. Und Gott hat zu mir gesagt, in diesem Raum wird eine Gemeinde entstehen. Und der Papa hat echt ein paar Jahre gebraucht, um hier, nach hier und hier zu verstehen, dass dieser Gott, nämlich Jesus, das wirklich so sagt. Und dort gibt es heute eine Gemeinde in diesen Räumlichkeiten. Und die Anfangsfrage, wovon werde ich leben? Wie werden meine Kinder satt? Alles kein Thema. Und was hat Gott bei Abraham gemacht? Die Tiere wurden so quicklebendig, dass die sich ohne Ende vermehrt haben und dass der Lot sich trennen wollte von Abraham und Sarai. Wenn wir den Schritt wagen nach vorn, wenn wir uns ganz auf Jesus einlassen, wenn wir unsere Sicherheiten loslassen, dann ist es ein Schritt, mindestens ein Schritt, eher 3, 4 Schritte ins Ungewisse. Und die Sicherheit wird uns abhanden kommen. Aber was Gott uns verspricht, ist, dass er immer noch unser Anker und immer noch derjenige sein wird, der uns begleitet. Wenn wir anfangen, uns auf diesen Heiland einzulassen, nochmal ganz neu einzulassen, dann kann es sein, dass es unsere menschlichen Sicherheiten völlig wegspült. Aber die Chance, die da drin liegt, sich zu verändern und neu mit Gott aufzustellen, bedeutet zu erleben, wie Gott segnet. Ich möchte schließen mit einem negativen Beispiel. An meiner zweiten oder dritten Stelle gab es einen Außenort. Also praktisch, da war nicht nur eine Gemeinde, da war noch eine zweite. Und an diesem Ort gab es junge Familien und die sind dort gerne hingekommen, das hat einfach gepasst. Und es gab einen alten Mann, dem gehörte hinter den Räumlichkeiten, wo wir hatten, eine Wiese. Und es war klar, das Haus ist zu klein, wir müssen da anbauen. Und dann haben wir Sturm gebetet, dass wir da anbauen dürfen und der Mann hat gesagt, ihr könnt meine Wiese haben. Wir treffen uns am Wochenende und wir schauen uns die Wiese an und dann zeigt ihr mir, wie ihr auf dieser Wiese anbauen wollt. Und dann haben wir uns dort getroffen. Ein paar von diesen jungen Familien, von den Vätern waren dabei und die haben alles erklärt. Und einer haute, ich weiß nicht, so einen flapsigen Spruch raus und sagte, ja, aber Werner, dann werden wir deine Obstbäume hier fällen. Der Werner schaute seine Obstbäume, also dieser ältere Mann, der war so 75, schaute seine älteren Obstbäume an, schaute seinen besten Birnenbaum an und sagte, dann bauen wir nicht. Wenn das über die Bäume hinausgeht, dann bauen wir nicht. Ich habe zuerst gedacht, das ist ein Witz. Ich mag auch Bäume, aber diese alten, verschrumpelten Bäume, die 30, 40 Jahre alt waren, die über der Zeit waren, wie gut sie noch getragen haben, durften nicht gefällt werden für den Anbau einer Gemeinde. Es durfte keine Veränderung geben. Die Gemeinde heute gibt es nicht mehr. Ist also ausgestorben. Und ich bin nach Hause gekommen. Ich habe gekocht. Also, ich bin ja heute echt ein Lamm. Damals, da hatte ich richtig Feuer. Jetzt zu meiner Frau gesagt, ich fahre da nochmal hin und bring den um. Es kann doch nicht sein, wegen diesem Scheißbaum da hinten, dass wir... Doch. Und mittlerweile bin ich ja Mitte 50. Ich muss leider nochmal trinken, weil in mir kocht es immer noch, wenn ich an dieses Beispiel denke. Es sind nicht nur die Bäume. Aber es sind diese für mich, also ich habe ja ein paar Kettensägen und mache gern Holz. Also ein guter Baum ist für mich entweder einer, der Früchte trägt oder einer, wenn er reif ist, dass man fällt und dass er nochmal warm gibt. Warm gibt beim Fällen, warm gibt beim Aufarbeiten, warm gibt beim Verbrennen und warm gibt, wenn man die Asche wegträgt. Also Holz gibt immer mehrmals warm. Aber irgendwo, und darauf spielt Jesus an und dann bin ich fertig, irgendwo hat es bei jedem von uns so ein Handicap. Bei jedem von uns im Leben so ein Handicap, wo wir sagen würden, ja, aber das geht auf keinen Fall. Das dürfen wir nicht verändern. Und Jesus sagt, vielleicht ist gerade das in deinem Leben, wo du denkst, aber daran muss ich mich doch krampfhaft festhalten. Der Punkt, worum es in unserem Leben, in meinem Leben nicht weitergeht. Jesus deckt es hier schonungslos auf und sagt, hey, bin ich noch deine Nummer eins? Bist du so, ich nehme dieses Wort mal bewusst, noch so radikal mit mir unterwegs? Und ich sag mal was ganz Ketzerisches. Würdest du dich für Jesus auf die Straße kleben? So wie diese Klimakleber? Würdest du das machen? Also ich provoziere hier bewusst, ganz bewusst. Ich sage nicht, wir kleben uns morgen fürs Klima auf die Straße, überhaupt nicht. Aber im Beispiel gesprochen, hey, mittlerweile... Wenn ihr die Bilder mal im Internet seht, mittlerweile, also, ja, ich halte mich jetzt zurück, aber gibt es ja wirklich Menschen, die aus dem Auto aussteigen und denen wirklich mal zeigen, wo der Bartel der Most holt. Also da gibt es ja richtige Gewalttäter unter denen. Und das jetzt zu übertragen auf unser Christsein, bin ich noch bereit, den ganzen Schritt für Jesus zu machen. Wirklich nochmal wirklich hardcore unterwegs zu sein, wirklich nochmal diese neuen Schritte zu übernehmen. Jesus provoziert diese Menschen, die zu ihm kommen und sagen, hey, es ist cool, mit dir unterwegs zu sein, indem er ihnen zeigt, es hat auch Schattenseiten und doch, wenn du mit mir gehst, wirst du am Ende deines Lebens erleben, es ist gut. Amen. Ich möchte noch beten. Heiland, das war heute ein Text, das war heute eine Predigt von dir, die herausfordernd sein kann für unser Leben. Heiland, lass uns nicht spurlos daran vorbeigehen, was wir jetzt gelesen haben, was wir gehört haben. Lass uns das nicht nur abhaken und sagen, ja, war schön damals, woanders gern, aber hier nicht. Sondern Heiland, bereite uns darauf vor, so wie dieses Schiff am Anfang, dass wir wissen, egal was passiert, du gehst mit und du bist bereit, mit uns Schritte zu gehen. Herr, geh du mit uns innerliche Schritte, dass wir äußere Schritte mit dir ganz neu gehen können im Christsein. Amen.